Man braucht möglichst viele neue Mitglieder und Anhänger und Wählerinnen und Wähler der Partei. Und diese Millionen von Menschen, die mehr oder weniger sich dem Nationalsozialismus angepasst hatten, mitgemacht hatten, mitgelaufen waren, auf deren Stimmen war man auch angewiesen.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung mit Dr. Christina Meyer, die schon einmal zu Gast war und über Willy Brandts Exil 1933 bis 1945 gesprochen hatte, schauen wir nun auf die Nachkriegszeit im besiegten Deutschland. Wir beobachten, wie sich die SPD noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs begann, neu aufzustellen, blicken auf die Aktivitäten des ersten Nachkriegsvorsitzenden Kurt Schumacher, betrachten die Zwangsvereinigung von SPD und KPD im Osten und erfahren noch etwas über die jüdischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in der neuen Bundesrepublik Teil des Bundestags wurden. In den Shownotes findet ihr Wege, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Außerdem führe ich dort eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Hier natürlich zu Willy Brandts Exil während der 12 Jahre der NS-Diktatur, aber auch zur Doppelgründung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten. Wer meine Arbeit besonders toll findet, kann mich gerne mit Spenden oder mit monatlichen Beiträgen auf PayPal, Ko-fi und Steady unterstützen. Mehr Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Zum Einstieg hatte ich Frau Dr. Meyer gebeten, kurz die Situation der SPD ab Ende der Weimarer Republik zu umreißen. Danach schauen wir detailliert auf die Jahre ab 1945 und verfolgen die Entwicklung der SPD in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem März 2025.
Die SPD war ja im Grunde die einzige Partei, die sich sehr konsequent nicht erst 1933, sondern auch schon davor gegen den Nationalsozialismus gestellt hatte. Im März 1933 war sie dann die einzige Fraktion im Reichstag, der zum letzten Mal frei, wenn man das noch so nennen kann, tagen konnte, die gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz stimmte. Die kommunistischen Abgeordneten waren schon größtenteils verhaftet oder wurden überhaupt nicht mehr in den Reichstag hineingelassen. Es gibt diese berühmte Rede von Otto Wels: Die Freiheit kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Bis heute wirklich identitätsstiftend für die SPD. Allerdings hat es ja durchaus auch Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben, ob die Sozialdemokratie dem Nationalsozialismus in den Jahren zuvor, in dieser Spätphase der Weimarer Republik, genügend entgegengesetzt hatte. Es hatten sich ja auch Menschen, zum Beispiel wie der junge Willy Brandt, von der SPD abgewandt und eine eigene Partei, die linkssozialistische SAP, gegründet. Wenige Monate nach diesem Ermächtigungsgesetz wurde die Partei ja dann verboten im Juni 1933. Der Parteivorstand ging ins Exil, zunächst nach Prag, später nach Paris, dann nach London. Es wurden Tausende von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen verfolgt von den Nationalsozialisten. Es gab illegale Widerstandsgruppen und Widerstandszirkel. Die waren allerdings spätestens 1936, 37 eigentlich sämtlich zerschlagen. Viele, viele Menschen wurden verhaftet, gefoltert, in Zuchthäuser und Konzentrationslager gesperrt. Es kam zum Beispiel auch dazu, dass später im Krieg Menschen, die als Sozialdemokraten bekannt waren, in sogenannte Strafbataillone eingezogen wurden. Letztlich lässt sich nicht genau beziffern, wie viele Menschen aus dem SPD-Milieu der NS-Verfolgung und dem Terror zum Opfer gefallen sind, aber es handelt sich auf jeden Fall um viele Tausend. Dann gab es natürlich diejenigen, die ins Exil flohen, wie der bereits erwähnte Willy Brandt, der im April 1933 nach Norwegen floh. Darum ging es ja in dieser Folge über seine Zeit im Exil. Viele andere SPD-Mitglieder flohen in andere westeuropäische Staaten, aber auch in die USA und weit darüber hinaus. Und was nicht vergessen werden darf und gerne vergessen wird, ein beträchtlicher Teil des ja sehr breit gefächerten Arbeitermilieus hat sich durchaus mit dem NS-Regime arrangiert, sich sogar teilweise von ihm begeistern lassen. Und dazu muss man sagen, der Nationalsozialismus hat ja ganz geschickt Sozialpolitik betrieben. Die sozialpolitischen Verheißungen dieser NS-Volksgemeinschaft-Ideologie, die hatten auch eine beträchtliche Anziehungskraft auf Teile des Arbeitermilieus. Und diejenigen, die das nur in irgendeiner Form ertragen wollten und immer noch eine gewisse innere Widerständigkeit gegen diese Ideologie hatten, die haben sich sozusagen einfach nur zurückgezogen. Da gibt es ja das Stichwort von der sogenannten inneren Emigration. Soll heißen, die Erfahrungen, die Menschen, die der Sozialdemokratie nahestanden oder in ihr aktiv waren, diese Erfahrungen, die sie in der Zeit zwischen 1933 und 1945 machten, konnten sehr, sehr unterschiedlich sein. Und natürlich waren diese Menschen genauso wie die Mehrheit der deutschen Gesellschaft damals noch von ganz anderen Faktoren betroffen, vom Krieg, vom Bombenkrieg, von teils auch Flucht und Vertreibung und natürlich auch Kriegserfahrung. Das heißt, als der Krieg im Mai 1945, zumindest in Europa, zu Ende ging, trafen Menschen in der dann wieder entstehenden SPD zusammen, die mit ganz, ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergründen zu dieser Partei entweder zurückkehrten oder ganz neu zu ihr fanden.
1945 ist Deutschland ja erst einmal in die vier Besatzungszonen aufgeteilt. Man ahnt noch nicht, dass 4 Jahre später eine deutsche Doppelgründung entstehen wird. Wie kommt nun die SPD dahin, dass sie sich neu gründen kann? Kann man noch auf existente alte Strukturen, die man irgendwie retten konnte, zurückgreifen? Oder war das dann wirklich was auf grüner Wiese stattfand?
Ja, grüner Wiese ist ein gutes Stichwort, auch wenn das etwas zu euphemistisch klingt. Ich will mal auf die Person Kurt Schumacher schauen, der ja eine zentrale Figur der SPD der frühen Nachkriegszeit wurde. Er wurde nämlich 1944 nach der Niederschlagung der Verschwörung des 20. Juli, wurde er wie sehr, sehr viele andere Menschen, politisch Aktive, die bekanntermaßen in der Weimarer Republik schon zu den demokratischen Parteien gezählt hatten, wurde er verhaftet in der sogenannten Aktion Gitter. Dazu muss man sagen, Schumacher hat vorher schon fast 10 Jahre im KZ Dachau eingesessen, war dann 1943 entlassen worden nach vielen Jahren und wurde dann erneut verhaftet. Aber diese Situation erwies sich in gewisser Weise als Glücksfall, denn er kam dann in das KZ Neuengamme in der Nähe von Hamburg. Und da traf er eben auf ganz, ganz viele andere Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, die sich dort einfach, die dort die Gelegenheit hatten, sich gemeinsam Gedanken zu machen über den Neuanfang. Denn der war ja nun allmählich absehbar. Es war absehbar, dass das NS-Regime an allen Fronten auf seine Niederlage zusteuerte. Und so hatte man dort die Gelegenheit, schon einmal darüber nachzudenken, wie ein Neustart der SPD nach Kriegsende gelingen könnte. Die Strukturen waren selbstverständlich im Grunde völlig zerschlagen. Es kam nur auf die Menschen an und die, wie ich schon sagte, kamen jetzt aus ganz unterschiedlichen Kontexten wieder zusammen. Bei Schumacher war es so, er wurde dann auch aus Neuengamme wieder entlassen, verbrachte dann die letzten Kriegsmonate bei seiner Schwester in Hannover. Und daraus ergab sich dann, dass Hannover zu der Schaltzentrale der frühen Nachkriegs-SPD wurde. Das befand sich ja in der britischen Zone. Es war außerdem verkehrstechnisch ein ganz günstiger Standort. Und da fand dann schon im April 1945, also ungefähr 3 Wochen vor Kriegsende, gründete sich schon inoffiziell der Ortsverein der SPD wieder unter Führung von Kurt Schumacher. Und gerade mal dann nochmal 2 Wochen später, Anfang Mai, am 6. Mai, da hat Nils Schumacher dann vor einer Versammlung von SPD-Funktionären und Anhängern seine erste programmatische Rede unter dem Titel Wir verzweifeln nicht. Der Text wurde dann auch hektografiert und verbreitet. Und in dieser Rede bilanzierte er erst einmal nochmal, also gab einen Rückblick auf die Zeit des Nationalsozialismus und blickte auch in die Zukunft und erhob im Grunde schon in diesem Moment einen Führungsanspruch für die Sozialdemokratie in der Nachkriegszeit, die er daraus herleitete, dass eben die SPD die einzige Partei gewesen sei, die sich konsequent von Anfang an gegen den Nationalsozialismus gestellt hatte. Interessant war auch, was er zur Rolle der nun ehemals Verfolgten, vom Nationalsozialismus Verfolgten, sagte, nämlich, dass deren Widerstand und Verfolgung jetzt kein besonderes Privileg bedeute, dass man keine herausgehobene Rolle beanspruche. Er wollte sagen, dass man mit dieser Verfolgungserfahrung nicht zu sehr in den Vordergrund treten sollte. Er leitete daraus vor allem ein besonderes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein der ehemaligen Widerstandskämpfer ab. Ja, und dort, wie in Hannover, gründeten sich eben an vielen Orten schon wieder die ersten SPD-Ortsvereine, noch bevor die Kampfhandlungen endeten. Und in Hannover gründete dann Kurt Schumacher das, was unter dem Stichwort Büro Schumacher bekannt wurde, im Grunde die erste SPD-Parteizentrale der Nachkriegszeit, sammelte dort einen Stab von Mitarbeitern um sich. Es kamen bald auch sogar erste Emigranten zurück aus dem Exil und begannen für ihn zu arbeiten. Da wäre zum Beispiel Fritz Heine zu nennen, der nachher auch noch eine wichtige Figur in der SPD werden sollte. Man muss auch noch mal etwas dazu sagen. Es gibt ja diesen Begriff der Stunde Null. Die Vorstellung, dass da sozusagen mit einem Mal am 8. Mai 1945 eine neue Zeit begonnen habe unter völlig neuen Voraussetzungen. In mancherlei Hinsicht stimmt das natürlich, aber die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, und ich spreche jetzt gar nicht von den Erfahrungen der Menschen in all den besetzten, von den deutschen besetzten Ländern Europas, die meisten Menschen war das keine Stunde Null, sondern die befanden sich in einem Kontinuum des Chaos in diesen letzten Kriegswochen und ersten Friedenswochen. Alle Menschen waren mit ihrer ganz individuellen Notsituation, mit ihrer Existenzsicherung beschäftigt. Überall fanden die ersten Begegnungen mit den Besatzungsmächten statt, je nachdem, wo man eben lebte in Deutschland. Die Inhaftierten der Konzentrationslager und Zuchthäuser wurden ja jetzt freigelassen, trafen auch auf die Besatzungsmächte. Da ist ganz wichtig zu erwähnen, dass gerade die politisch Verfolgten und besonders die sozialdemokratischen Verfolgten und Befreiten, das waren natürlich für die Besatzungsmächte die ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Und sie genossen bei den Alliierten auch, ja, aufgrund ihrer politischen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus einen ganz besonderen Vertrauensvorschuss. Aus diesem Grund wurden auch sehr, sehr viele von ihnen sehr schnell von den Besatzungsmächten wieder in politische Funktionen, Verwaltungsfunktionen, in diesen provisorischen Einrichtungen, die man dann schuf, eingesetzt. Was auch ganz typisch war, dass sich politisch Verfolgte, kaum dass sie aus der Haft entlassen worden waren und obwohl sie sich oft in einem wirklich sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befanden, sofort wieder in die politische Arbeit und in die Wiederaufbauarbeit gestürzt haben. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Das hatte sicher auch was damit zu tun, dass man sozusagen jetzt einfach eine neue Aufgabe vor sich sah, die einem dabei helfen konnte, diese furchtbaren Erfahrungen, die man jahrelang in der Haft gemacht hatte, erst einmal zu verdrängen. Wenn wir jetzt über die Wiedergründung der SPD sprechen, muss man auch noch bedenken. Ich hatte ja bereits kurz von der SAP gesprochen, der linkssozialistischen Abspaltung der SPD, zu der auch Willy Brandt gezählt hatte. Es gab ja noch zahlreiche andere Abspaltungen, Widerstandsgruppen, zum Beispiel der Internationale Sozialistische Kampfbund, die Gruppe Neu Beginnen, viele andere. Und nun ging es ja darum, und Schumacher war hier wiederum die zentrale Figur, diese Splittergruppen alle wieder unter dem Dach der sozusagen Mutterpartei SPD wieder zusammenzuführen. Es gab durchaus Menschen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch an der Idee und Vorstellung festhielten, dass doch noch einmal die Spaltung der Arbeiterbewegung überwunden werden könnte. Also dieser tiefe Riss, diese Feindschaft, muss man ja sagen, zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, die ja gerade in der Endphase der Weimarer Republik wirklich auch zum Teil gewalttätig wurde. Ein Beispiel wäre Hermann Brill, der die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald erlebte, wo er mit einigen anderen Mithäftlingen das Buchenwalder Manifest veröffentlichte im April, unmittelbar nach der Befreiung. Und darin plädierte diese Gruppe, die sozusagen nicht nur aus Sozialdemokraten, sondern eben auch aus Kommunisten bestand, noch für ein Zusammengehen der beiden Strömungen der Arbeiterbewegung. Aber man muss sagen, sehr schnell, gerade unter Schumacher, der ein wirklich überzeugter Antikommunist war, wurde dieses Bestreben zu einer absoluten Minderheitenposition in der Nachkriegszeit, erst recht dann unter dem Eindruck des langsam aufziehenden Kalten Krieges, der Erfahrungen mit der Zwangsvereinigung, dazu kommen wir ja vielleicht noch in der SPZ-DDR. Und es war dann recht schnell klar, dass es wieder die eine SPD und getrennt davon die KPD geben würde. Und diese KPD, die ja nun 1956 sogar verboten wurde in der Bundesrepublik, verlor auch sehr, sehr rasch, spätestens nach Gründung des Staates, an Einfluss.
Die SPD muss ja ihr politisches Engagement 1933 beenden. Und wenn sie sich 1945 wieder gründet, sind die Leute alle 12 Jahre älter geworden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie sieht es aus mit Parteinachwuchs? War die neu gegründete SPD denn ein Magnet auch für die Menschen, die 1933 noch zu jung oder zu uninteressiert an Politik gewesen waren?
Der Krieg hatte eine massive generationelle Lücke in das gerissen, was die Sozialdemokratie als Organisation noch war, beziehungsweise dann wieder zu werden versuchte. Es waren ja gerade die Jahrgänge etwa derjenigen, ja, vor allem natürlich jungen Männer, die im Krieg gefallen waren, die jetzt gegen Kriegsende, ich sage mal, zwischen 25 und 45 gewesen wären. Da klaffte einfach eine riesige demografische Lücke. Auch die noch Jüngeren waren ja zum Teil noch spät eingezogen worden in den Krieg, oft noch in der letzten Kriegsphase gefallen. Also das war einfach zunächst mal ein grundsätzliches Problem demografischer Natur. Dann waren die ganzen Strukturen der Partei zerschlagen. Die jungen Menschen, ich sag mal, die jetzt ab 16 aufwärts, die das Kriegsende in diesem Alter erlebten, die hatten ihre komplette Sozialisation in der Nazizeit verbracht. In Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Jungvolk etc. Die waren also, deren komplettes politisches Koordinatensystem war durch diese 12 Jahre NS-Diktatur geprägt. Die SPD, die sich jetzt wieder rekonstituierte, war massiv überaltert. Es gibt viele Berichte darüber von ersten Parteiversammlungen, wo die absolute Mehrheit der Teilnehmenden über 50, oft über 60 und noch älter. Das heißt, hier gab es ganz, ganz dringenden Bedarf an Nachwuchs. Gleichzeitig wusste man aber eben auch, dass es nach diesen 12 Jahren jetzt gar keine besonders einfache Sache war, junge Menschen vor allem für Politik zu begeistern. Man wollte aber auch nicht, das war auch ein wichtiger Faktor, nochmal an diese Arbeiterkulturbewegung der Weimarer Republik und des Kaiserreichs anknüpfen. Damals war es ja so, dass ganz, ganz viele Vereins- und Organisationsstrukturen sehr stark getrennt nach politischen, sozialmoralischen Milieus getrennt gewesen waren. Die Arbeiterbewegung hatte ihre eigenen Sportvereine, Gesangsvereine, Turnvereine etc. Und eben das katholische Milieu hatte seine. Dass das jetzt nicht mehr zeitgemäß war, auch vor dem Hintergrund, dass Krieg und Nationalsozialismus ja zu einer enormen Nivellierung, sozialen Nivellierung geführt hatten. Diese Milieus waren einfach schon allein durch die massiven Kriegszerstörungen und Kriegserfahrungen zum Teil aufgelöst. Sehr, sehr viele Menschen als vorher waren nun grundsätzlich mal in einer sehr prekären sozialen und wirtschaftlichen Situation. So, das hieß, man musste auf eine Partei setzen, das wusste auch schon Kurt Schumacher, die versuchen musste, über das klassische Milieu der Arbeiterbewegung hinauszugreifen und auch Menschen aus anderen Milieus zu erreichen, zumal ja sich die CDU als eine völlig neue Partei gründete, die eben auch, indem sie eine überkonfessionelle Partei, konservative Partei war, die verschiedene konfessionelle Milieus, aber auch verschiedene Parteien aus der Weimarer Zeit, vor allem voran das katholische Zentrum, aber eben auch das, was die DVP in der Weimarer Republik gewesen war, nun unter dieser einen neuen konservativen Sammlungspartei zusammenführte. Es gab da mehrere Herausforderungen. Sehr interessant ist, dass sich gerade Sozialdemokraten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren um eine ganz bestimmte Gruppe von jungen Leuten ganz besonders bemüht haben, nämlich um ehemalige HJ-Funktionäre. Das war ein Phänomen, das zum Teil ganz unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten im besetzten Deutschland auftauchte. Und es waren nicht zuletzt auch ehemals Verfolgte des Nationalsozialismus. Ich nenne das Beispiel Fritz Erler, der auch viele Jahre im KZ im Zuchthaus verbracht hatte, die sich diesen ehemaligen HJ-Funktionären zuwandten, das Gespräch suchten und ganz gezielt versuchten, diese jungen Männer vor allem für die Sozialdemokratie zu begeistern. Das ist tatsächlich auch in vielen Fällen gelungen. Es ging darum, diese jungen Männer jetzt für die Demokratie und speziell für die soziale Demokratie zu begeistern. Bei denen fand man auch durchaus eine große Motivation zum Teil. Die waren aber eben auch organisatorisch natürlich, wenn es jetzt schlichtweg nur darum ging, wie man Strukturen politischer Arbeit aufbaut, waren die sehr erfahren. Man hat auch durchaus versucht, an deren Prägung anzuknüpfen, an deren, ja, man muss leider sagen, ja, nationalistische Prägung, aber man hat das in der Herangehensweise gewendet zu einem positiven Patriotismus, der sich ganz klar unterschied von dem rassenideologisch pervertierten Nationsbegriff des Nationalsozialismus. Dennoch, das ist natürlich schon ein nicht unproblematisches Kapitel dieser Nachkriegszeit. Es ist in Baden-Württemberg auf Initiative von Fritz Erler und Carlo Schmid das sogenannte Jugendsozialwerk entstanden, was eben ganz gezielt aufbaute und begann mit der Arbeit mit ehemaligen HJ-Funktionären. Und das finde ich schon, ja, wie gesagt, nicht ganz unproblematisch, was da passierte. Aber festzuhalten bleibt, es war wirklich nicht einfach, sich eine neue Wähler- und Mitgliederbasis zu beschaffen nach dem Krieg. Dennoch wuchs die Partei, was die Mitgliederzahlen betraf, dann doch recht schnell wieder an.
Auf eine gewisse Art und Weise war die SPD ja auch ein Spiegelbild der zumindest westdeutschen Gesellschaft gewesen. Man hatte NS-Mitläufer gehabt, man hatte Leute, die im stillen Widerstand waren, im aktiven Widerstand. Die SPD hat den Sonderfall, dass es auch die Exilanten gab. Aber im Endeffekt war ja das eine sehr gemischte Gruppe, die die Jahre 33 bis 45 unterschiedlich durchgemacht hatte und jetzt sich zusammenfinden musste, um was Neues zu machen.
Ja, man muss sich diese Partei tatsächlich als ein Schmelztiegel ganz, ganz unterschiedlicher Menschen und unterschiedlicher Erfahrungshintergründe vorstellen. Und dass das nicht konfliktfrei verlief, versteht sich von selbst. Allerdings muss man doch feststellen, dass viele Konflikte, die zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen entstanden, kaum an die Öffentlichkeit traten. Dass das alles relativ unter der Oberfläche gehalten wurde. Es ging ja darum, innerparteiliche Geschlossenheit herzustellen. Es ging darum, kein, ich sag mal, Partikularinteressen bestimmter Gruppen irgendwie Vorrang zu geben vor anderen. Das betraf allerdings leider vor allem die Interessen der ehemals Verfolgten und der ehemaligen Widerstandskämpfer. Das habe ich tatsächlich in meinen Forschungen festgestellt, dass deren Interessen, Erfahrungen doch ja durchaus marginalisiert wurden innerhalb der Partei mit so einem ja selbst auferlegten oder von der Parteiführung auferlegten Gestus der Bescheidenheit, der sozusagen als maßgebliches Verhaltensmuster galt. Es gab auf jeden Fall Konflikte zwischen der Gruppe der zurückkehrenden Immigranten und den sogenannten Daheimgebliebenen. Das hat sich schon gezeigt bei der ersten großen Parteikonferenz der SPD Anfang Oktober in dem kleinen Ort Wennigsen bei Hannover. Da kamen also auch schon Vertreter der sogenannten Londoner Gruppe, des Londoner Exilvorstands, in die britische Zone zu dieser Parteikonferenz. Es kamen auch Vertreter der Berliner SPD, wo sich bereits der sogenannte Zentralausschuss unter Otto Grote wohl gegründet hatte. Und es gibt Berichte, es gibt einen Bericht dieser Londoner Gruppe über diese Parteikonferenz in Wennigsen, aus dem klar hervorgeht, dass man deutlich spürte, dass es ihnen gegenüber Vorbehalte gab, dass es die Erwartungshaltung gab, sich doch bitte jetzt nicht zu sehr hier in die inneren Angelegenheiten der gerade sich wieder konstituierenden SPD einzumischen. Also man hatte Angst vor, sag mal, etwas überheblichen Belehrungen der Emigranten und Exilanten. Es gab sicherlich auch unterschwellig dieses Gefühl des, naja, ihr habt es ja gut gehabt, ihr wart ja viele Jahre im mehr oder weniger sicheren Ausland. Man muss ja sagen, dass dieser Exilvorstand alleine zweimal wiederum fliehen musste, erst aus der Tschechoslowakei und dann aus Frankreich, einfach weil die Wehrmacht diese Länder besetzte. Und ja, es gab diese Vorbehalte und Konkurrenzen, aber man versuchte tunlich, die nicht nach außen dringen zu lassen. Dann gab es natürlich die große Problematik, wann und unter welchen Umständen, unter welchen Bedingungen soll man Menschen in die SPD aufnehmen, die vorher Mitglied der NSDAP gewesen waren. Diese Frage wurde sehr, sehr schnell Thema und man muss sagen, sehr, sehr schnell hat sich vor allem Kurt Schumacher in dieser Frage mehr und mehr kompromissbereit gezeigt. Denn ihm war klar, es gab ja, ich glaube, zwischen 8 und 9 Millionen Deutschen, die Mitglied in der NSDAP gewesen waren, wo wir ja, Klammer auf, ganz genau wissen, dass das jetzt nicht das alleinige und entscheidende Kriterium war, das darüber Auskunft gab, ob jemand wirklich überzeugter Nationalsozialist gewesen war. Aber immerhin, dieser Partei musste man beitreten und dazu wurde man in den meisten Fällen nicht gezwungen. So. Es gab also nun vermehrt Anfragen von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, die in die SPD eintreten wollten. Darüber geben auch zahlreiche Korrespondenzen Auskunft, die in den Archiven zu finden sind. Es gab dann schon beim ersten Nachkriegsparteitag, der 1946 im Mai in Hannover stattfand, also im Grunde genau ein Jahr nach Kriegsende, da wurde bereits eine Regelung verabschiedet, wonach es jedem Menschen möglich sein sollte, der SPD beizutreten, für den wiederum 2 Sozialdemokraten bürgen konnten, die selbst nie in der NSDAP gewesen sein durften, die dafür bürgen konnten, dass es bei diesem Neumitglied um einen Menschen handelte, dem man trauen konnte, dem man zutrauen konnte, sich für die Demokratie zu engagieren, sich vom Nationalsozialismus distanziert zu haben. Das führte aber tatsächlich dazu, dass es durchaus gerade im ländlichen Bereich Ortsvereine gab, in denen nicht gerade wenige ehemalige NSDAP-Mitglieder bald das Sagen in der SPD hatten. Ich meine, ich rede jetzt nicht hier von anderen Parteien, in denen dieses Problem wesentlich massiver auftrat und in denen das Entgegenkommen gegenüber diesen ehemaligen PGs noch sehr, sehr viel größer war. Aber es war eben auch in der SPD ein Phänomen und eines, wo man sagen muss, das war nicht nur eine Frage, mit der man sich irgendwie zwangsweise beschäftigen musste, sondern es war erwünscht. Man wusste, man braucht möglichst viele neue Mitglieder und Anhänger und Wählerinnen und Wähler der Partei. Und ohne diese Millionen von Menschen, die mehr oder weniger sich dem Nationalsozialismus angepasst hatten, mitgemacht hatten, mitgelaufen waren, auf deren Stimmen war man auch angewiesen. Und dazu muss man schon sagen, ich war doch in meiner Beschäftigung mit dem Thema doch manchmal etwas baff. Wie viel, ja, Entgegenkommen auch im Sinne von Idealismus, zum Teil auch mit einer gewissen Naivität gepaart bei Sozialdemokraten in dieser Zeit vorhanden war, wenn es darum ging, wie man mit denen auf diese Menschen zuging, die im schlimmsten Fall vorher für die eigene Verfolgung mit verantwortlich gewesen waren. Fritz Erler ist auch hier wieder so ein Beispiel. Der führte Briefwechsel mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und zeigte unglaublich viel Einfühlungsvermögen, Verständnis für deren Situation. Er verglich sogar im Grunde sein eigenes Engagement, sein idealistisch geprägtes Engagement für die Sozialdemokratie, was ja in der Weimarer Republik schon begonnen hatte, verglich er mit dem Idealismus, den andere junge Männer und Frauen damals zur NSDAP geführt hatten, und versuchte hier eine Brücke zu schlagen über dieses politische Engagement, frei von den ideologischen Fundamenten, die damit jeweils verbunden waren. Und da fielen immer wieder solche Stichworte wie: Es gibt das Recht auf den politischen Irrtum, wir müssen diesen Menschen unbedingt eine zweite Chance geben, die Chance auf eine demokratische Läuterung. Ein ebenso beliebter Begriff war der des irregeleiteten Idealisten. Eben Menschen, die im guten Glauben dem Nationalsozialismus gefolgt waren, sich von ihm verführen hatten lassen, irre leiten lassen. Das war so ein Narrativ, was ganz, ganz dominant war in der Nachkriegszeit und nicht nur in der SPD. Das hing ja auch zusammen mit dieser sehr, damals sehr, sehr wichtigen Unterscheidung zwischen, wie es immer hieß, die kleine Clique von Gangstern, die kleine Clique von den Nazi-Funktionären, die die Macht inne gehabt hatten, und der großen Masse der Deutschen, die man mehr oder weniger als Verführte betrachtete, als eben als Irregeleitete und letztlich auch ja in gewisser Weise als Opfer dieser NS-Diktatur. Und das verhalf natürlich oder erleichterte es wahnsinnig, mit Fragen von Schuld und Mitverantwortung umzugehen.
Wenn wir jetzt auf die Jahre 45 bis 49 schauen, also vom Kriegsende bis zur deutschen Doppelgründung, es gibt viele Ereignisse, die man als Blockade zur Wiedervereinigung, zur frühen Wiedervereinigung sehen kann. Die Bildung von Bi- und Trizone, die Währungsreformen, die sowjetische Blockade und die Berliner Luftbrücke. Ilko Sascha Kowalczuk hat auch bei mir im Interview gesagt, den eigentlichen Punkt, den er als Point of No Return sieht für die Wiedervereinigung kurz nach Kriegsende, war diese Zwangsvereinigung von KPD und SPD. Er hat auch da gemeint, da konnte man nicht mehr zusammengehen, weil es gab einfach keine passenden Gegenstücke mehr auf der beiden Seiten. Würden Sie ihm zustimmen? Welche Bedeutung hatte eben diese Zwangsvereinigung im Osten Deutschlands für die SPD?
Ja, im Grunde war schon vorher klar, dass kein Zusammengehen, ich rede jetzt zunächst mal nur von der Parteiebene, von der schon angesprochenen gespaltenen Arbeiterbewegung. Es gab schon spätestens ab Oktober 1945 keinen Weg mehr zurück zu einer vereinten Arbeiterpartei. Ich hatte es erwähnt, in Berlin hat sich dieser Zentralausschuss unter Otto Grotewohl gegründet, den die West-SPD unter Kurt Schumacher, also sozusagen die drei Westzonen inzwischen unter seiner Führung hatte, was die Parteiorganisation betraf, der lehnte diesen Zentralausschuss ab. Es gab zwar da ein Gespräch in Wennigsen mit Grotewohl, aber da wurde schon klar, da kam man nicht mehr auf einen Nenner. Grotewohl war grundsätzlich dazu bereit, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, was anderes noch als zusammenzugehen. Aber Schumacher als wirklich absolut überzeugter Antikommunist, für ihn stand fest, dass es da keinen Weg mehr hin zurück gab nach den Erfahrungen der späten Weimarer Republik. So. Das heißt, hier spaltete sich also schon mal die Parteiorganisation klar auf. Dann kam es in Berlin, das ja in vier Sektoren unterteilt war, eben zu dieser Entwicklung, in der die SPD ganz klar dazu gedrängt wurde, von der KPD, von der ja aus Moskau gelenkten KPD, sich in einer Partei zusammenzuschließen. Es gab dann, aber das konnte auch nur in den Westzonen, in den Westsektoren Berlins stattfinden, eine Abstimmung über diese Frage des Zusammenschlusses. Und da haben sich über 80% der SPD-Mitglieder gegen einen solchen Zusammenschluss ausgesprochen. Und dass es dann eben doch passierte im Ostsektor, führt dazu, dass man das ganz klar als eine Zwangsvereinigung bezeichnen muss. Denn die Mehrheit der Mitglieder war dagegen. Grotewohl hat sich durchaus darauf eingelassen, das muss man sagen, in dem naiven Glauben, dass auch dem sozialdemokratischen Anteil in dieser neuen SED, Sozialistischen Einheitspartei, noch ein gleichberechtigter Faktor und gleichberechtigte Mitsprache ermöglicht werden würde. Das hat sich aber sehr, sehr schnell herausgestellt, dass das nicht möglich war. Die Sozialdemokraten wurden innerhalb der SED marginalisiert und dann bald auch schon zunehmend verfolgt, aus der Partei ausgeschlossen, teilweise inhaftiert, viele flohen in den Westen. So. Also das war sozusagen die Parteientwicklung auf der Parteiebene. Verbunden damit war natürlich, wie blickte die SPD in den Westzonen auf die Frage der Wiedervereinigung. Da muss man allerdings sagen, sehr viel mehr als die CDU unter Adenauer hielt die SPD am Ziel einer Wiedervereinigung auch als Nahziel noch sehr lange fest. Schumacher verfolgte auch eine Politik, in der er die Zukunft Deutschlands in einer eher neutralen Position, hoffentlich eben dann wiedervereinigten Deutschlands, in einer neutralen Position zwischen diesen beiden großen neuen Machtblöcken USA und UdSSR sah. Aber der Glaube daran wurde natürlich spätestens ab 1947 durch so viele weltpolitische Ereignisse und deutschlandpolitische Ereignisse, Sie haben die Blockade, die Berliner Blockade, die Luftbrücke erwähnt, die Währungsreform, von den Ereignissen überholt. Und ja, ich glaube, die SPD hatte zu dieser Zeit wenig Einfluss darauf, wie sich diese Deutschland- und weltpolitische Lage entwickelte. Das passierte, und da würde ich jetzt die Zwangsvereinigung eigentlich nicht als ein so zentrales Ereignis herausheben, auf Parteiebene auf jeden Fall. Und der Antikommunismus in der SPD in den Westzonen, der wurde noch eben auch noch verstärkt durch die Erfahrungen, von denen man hörte, wie mit Sozialdemokraten in der SPZ umgegangen wurde. Aber eben auch ein Beispiel noch ganz wichtig, wenn es um die politisch Verfolgten ging. Es gründete sich ja unmittelbar nach dem Krieg die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Das war zunächst mal eine sehr, sehr parteiübergreifende, wichtige Hilfs- und Betreuungsorganisation für NS-Verfolgte aller Art, in der auch sehr, sehr viele Sozialdemokraten organisiert waren. Aber das entwickelte sich sehr schnell so, dass diese VVN zunehmend kommunistisch dominiert wurde und auch aus dem Osten finanziert wurde. Daraufhin hat die SPD einen Unvereinbarkeitsbeschluss beschlossen. Wer in der SPD Mitglied war, durfte nicht mehr in der VVN Mitglied sein. Daran haben sich zwar sehr viele nicht gehalten, Aber hier fand auch eine ganz klare Abgrenzung von den kommunistischen Verfolgten statt, die auch Ausdruck des also immer stärker werdenden antikommunistischen Konsenses nicht nur in der SPD, sondern in den Westzonen insgesamt wurde.
Als dann klar wird, dass sich eine geteilte deutsche Nation konstituieren wird, dass es zwei deutsche Staaten geben wird, welche Position vertritt da die SPD? Was möchten Sie, wie soll aus deren Sicht der westdeutsche Staat aussehen?
Die SPD hat sich ja ganz intensiv in Gestalt einiger wichtiger Personen, ich nenne nur Carlo Schmid, an den Vorbereitungen der Gründung der Bundesrepublik und vor allem an der Entstehung des Grundgesetzes beteiligt im Parlamentarischen Rat. Und da war schon sehr klar, die SPD steht sehr, sehr hinter der parlamentarischen Demokratie. Sie steht auch hinter einer Orientierung nach Westen. Das würde ich jetzt unterscheiden von einer einseitigen Westbindung. Ich habe es ja erwähnt, die SPD hoffte immer noch auf irgendeine Art neutrale Position eines wiedervereinigten Deutschlands zwischen den Machtblöcken. Aber eines stand fest, Sozialismus, und dieser Begriff war noch immer wichtig für die SPD, war ohne Demokratie, ohne demokratische Institutionen, Strukturen, Rechtsstaatlichkeit, Parlamentarismus undenkbar. Deswegen, man stand der Gründung der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt absolut positiv gegenüber, wenn auch eben immer noch unter dem Vorbehalt, dass man es als Provisorium, diesen Staat als ein Provisorium betrachtete, und auf eine schnelle Wiedervereinigung hoffte. Gleichzeitig, das wissen wir, orientierte sich Konrad Adenauer und die CDU unter seiner Führung sehr schnell, sehr stark nach Westen. Es ging um Westbindung, es ging um auch bald um das Thema Wiederaufrüstung, ein Thema, dem sich die SPD auch zunächst noch sehr stark verweigerte. Ein interessanter Faktor war auch, wenn es um Fragen der europäischen Integration ging. Auch diese Debatten begannen ja damals schon. Da war Kurt Schumacher noch ziemlich abgeneigt. Also Fragen der europäischen Integration sah er zunächst als nicht besonders wichtig an, während es aber innerhalb der SPD den sogenannten Bürgermeisterflügel gab. Da nenne ich nur Ernst Reuter, regierender Bürgermeister von West-Berlin, oder auch Max Brauer, den Bürgermeister von Hamburg. Das waren sämtlich Remigranten und auch Willy Brandt, muss man sagen, gehört in diese Gruppe. Der war ja in Berlin dann so eine Art Ziehsohn von Ernst Reuter. Das waren Leute, die ja allein durch ihre Exilerfahrung, die Begegnung mit anderen Ländern und Nationen, die Begegnung mit anderen sozialdemokratischen Kulturen, muss man auch sagen, gerade bei Willy Brandt und Skandinavien springt das ja ins Auge, die brachten sehr, sehr, sehr viel neuen Erfahrungshorizont mit zurück nach Deutschland und waren einfach auch sehr, sehr viel weltläufiger als ein Kurt Schumacher, der eben Deutschland nie verlassen hatte, was man ihm aufgrund seiner langjährigen Haft sozusagen natürlich auch nicht zum Vorwurf machen kann. Aber hier gab es schon einen deutlichen Unterschied in der Mentalität und in dem Blick auf Europapolitik und Weltpolitik, der sich schon in den späten 40er Jahren bemerkbar machte. Schumacher starb ja 1952 schon sehr früh. Er war ja also von der Haft gesundheitlich sehr stark gezeichnet. Erich Ollenhauer wurde dann, der sein Stellvertreter war, sein Nachfolger als Parteivorsitzender und dann auch als Kanzlerkandidat. Er blieb eine ziemlich blasse Figur. Ollenhauer gehörte zu der Londoner Gruppe des Exilvorstands der SPD. Aber was den Blick auf die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt betrifft, begannen da Denkprozesse innerhalb der SPD, die sich langsam lösten von dieser sehr, sehr scharfen, muss man sagen, teils anti-westlichen Rhetorik Schumacher. Wie gesagt, er war auch ein scharfer Antikommunist, aber er hat in dieser Zeit zwischen 1949, der ersten Bundestagswahl, bei der die SPD ja knapp verlor gegen die CDU-CSU und Adenauer Kanzler wurde, war dann in der ein Oppositionsführer, der wirklich keine Gelegenheit ausließ, Adenauer zu attackieren. Sehr berühmt ist dieser Ausspruch, Adenauer von Schumacher tituliert als Bundeskanzler der Alliierten. Die Kritik Schumachers an der Politik der Besatzungsmächte, und gemeint sind jetzt eben die westlichen Besatzungsmächte, war sehr, sehr scharf. Da ging es ganz viel um die Frage der Entnazifizierung, die auch er und die SPD als im Grunde gescheitertes Projekt betrachteten. Und da ging es aber eben damit verbunden auch um die Frage, wie viel Selbstbestimmungsrecht, wie viel Selbstermächtigung bestehen die Alliierten den Deutschen zu? Und das war aus Schumachers Sicht viel, viel zu wenig. Und er machte den Besatzungsmächten im Grunde auch den Vorwurf, sie würden durch ihre Politik einer Demokratisierung der deutschen Gesellschaft geradezu im Wege stehen. Ja. Und diese Rhetorik, die auch wirklich nicht frei war von nationalistischen Tönen in Schumachers Fall, die sich also auch auf eine gewisse Weise sehr scharf von Adenauer und der CDU abgrenzte. Diese Rhetorik endete dann mit Schumachers Tod. Wie gesagt, Ollenhauer war ein sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger, agierender, aber eben auch blasserer Vorsitzender. Die SPD unter Ollenhauer hat es dann überhaupt nicht geschafft, ihre Wahlergebnisse in irgendeiner Weise zu verbessern, verharrte in den 50er Jahren im sogenannten 30%-Turm, während die CDU ihre Wahlergebnisse von Wahl zu Wahl ausbauen konnte und Adenauer ja einfach der unangefochtene Bundeskanzler war über die gesamten 50er Jahre. Und ich würde sagen, die SPD, wenn es jetzt um diese deutschlandpolitischen, außenpolitischen Fragen, sicherheitspolitischen Fragen ging, wurde im Laufe der 50er Jahre von gewissen Realitäten eingeholt, die dann verstärkt durch bestimmte Akteure innerhalb der Partei, eben auch jemand wie Brandt, der immer eine starke Europa- und Westorientierung hatte, wurde langsam zu einem Kurswechsel geführt. Eine Zäsur war in dieser Hinsicht aber im Grunde erst eine Rede von Herbert Wehner 1960, einer wirklich fulminanten Rede, die eigentlich eine Art Kurswechsel der SPD-Außenpolitik einläutete. Jetzt erst bekannte man sich wirklich klar zur Westbindung, auch zur Wiederbewaffnung und auch, das war ja zu diesem Zeitpunkt bereits passiert, inzwischen bekannte man sich auch zur sozialen Marktwirtschaft. In der ganz frühen Phase nach dem Krieg waren solche Ideen wie Sozialisierung, Verstaatlichung von Großindustrie, Stichworte wie Planwirtschaft, die gehörten noch zum wirtschaftspolitischen Programm der frühen Nachkriegs-SPD. Auch das wurde immer mehr zurückgedrängt. Ich meine, von marxistischer Rhetorik hatte man sich ja schon in der Weimarer Republik weitgehend distanziert. Das galt sozusagen nur noch als Traditionsfundament der Partei. Aber das Godesberger Programm von 1959, das steht ja dann wirklich klar für einen Kurswechsel der Sozialdemokratie in Richtung sozialer Marktwirtschaft, Abkehr vom Marxismus als einziger ideeller Grundlage eines Bekenntnisses zur Sozialdemokratie. Und es steht, dieser Parteitag und das Programm stehen natürlich vor allem für die Öffnung der SPD für neue Milieus, für neue Wählerschichten, ihren Weg zur Volkspartei. Und dieser Kurswechsel war dringend nötig, wenn man es wirklich schaffen wollte, aus diesem schon zitierten 30%-Turm bei Wahlen herauszukommen und auch in Milieus vorzustoßen, die man bisher kaum erreicht hatte. Ich spreche hier zum Beispiel vom katholischen Arbeitermilieu, aber auch von der wachsenden Gruppe der Angestellten, der Akademikerinnen und Akademiker, bis hin eben ins bürgerliche Milieu.
Auf eine kleine, aber besondere Gruppe wollten Sie ein extra Augenmerk legen, und das sind jüdische SPD-Bundestagsabgeordnete. Und da zeigt sich ja auch diese ganze Widersprüchlichkeit der Nachkriegsgesellschaft Westdeutschlands.
Ja, in der Bundestagsfraktion gab es in der Zeit des ersten Deutschen Bundestages, 1949 bis 1953, drei Abgeordnete mit jüdischem Hintergrund, unterschiedlicher Art. Das waren zunächst zwei Männer, nämlich Jakob Altmaier und Peter Blachstein. Beide waren schon in der Weimarer Republik für die SPD, in der SPD-Jugendorganisation aktiv gewesen. Und Kurt Schumacher, er und seine Partei setzten sich nach dem Krieg ganz klar als Erste und mit der größten Vehemenz für die sogenannte Wiedergutmachung, vor allem von jüdischen Verfolgten, ein. Schumacher war sehr viel daran gelegen, und dafür gibt es also auch wirklich konkrete Belege, dass in dieser ersten SPD-Bundestagsfraktion unbedingt auch ein jüdischer Abgeordneter vertreten sein sollte. Und er hat sich dann gezielt um Jakob Altmaier bemüht. Das war eben ein Journalist, stammte aus einer alteingesessenen jüdischen Familie in Flörsheim am Main. Er war ziemlich direkt zu Beginn des NS-Regimes 1933 ins Ausland geflohen, hatte dann eine wirkliche Odyssee durch verschiedene Länder hinter sich, kam dann in der Nachkriegszeit wieder nach Deutschland, fast seine komplette Familie war ermordet worden. Und er war im Grunde schon dabei, seine Auswanderung in die Vereinigten Staaten vorzubereiten. Und dann hat Kurt Schumacher ihm das Angebot gemacht, in einem relativ siegessicheren Wahlkreis, nämlich Hanau, also siegessicher für die SPD, zu kandidieren für den Bundestag. Und das hat Altmaier dann gemacht. Sehr ähnlich Peter Blachstein, das war ursprünglich stammte er aus Dresden, aus einer jüdischen Familie, hatte sich aber schon in der Weimarer Republik als junger Mann sowohl vom jüdischen Glauben als auch vom Zionismus abgewandt, war in der sozialistischen Jugendorganisation aktiv, ging dann in Exil, war in der linkssozialistischen SAP wie Willy Brandt, und mit dem arbeitete er tatsächlich auch im Exil in Skandinavien zusammen. Er kandidierte in Hamburg für den Bundestag und zog ebenfalls ein. Die beiden waren aber, das habe ich ja anklingen lassen, schon mal ganz unterschiedlich geprägt. Altmaier war auch kein besonders gläubiger Mensch, aber er war der jüdischen Religion und seiner familiären Herkunft trotzdem sehr, sehr stark verbunden. Blachstein hatte dazu ein sehr distanziertes Verhältnis. Dann gab es auch noch Jeanette Wolf, die kam erst 1952 in den Bundestag, als nämlich die Zahl der Berliner Abgeordneten im Deutschen Bundestag erhöht wurde. Da rückten also noch mehrere Menschen nach und sie zählte dazu. Sie war nochmal ein ganz besonderer Fall. Sie stammte aus Bocholt am Niederrhein, war in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert gewesen. Aus ihrer sehr, sehr großen Familie hatte nur sie und eine ihrer Töchter überlebt. Und sie, das muss man sagen, trotz ihrer wirklich furchtbaren Erfahrungen, war von diesen dreien, die ich jetzt erwähne, sozusagen die mit dem größten Lebensmut und dem, ja, der größten Motivation für ihre politische Aktivität. Sie war unheimlich kämpferisch. Sie hat auch mehrfach Reden im Bundestag und anderswo gehalten, in denen sie also überhaupt kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es um die unzureichende Aufarbeitung der NS-Verbrechen ging, wenn es auch um den weiterhin existierenden Antisemitismus in der Bundesrepublik ging. Also sie ist eine ganz interessante, ja, und bewundernswerte Figur dieser Nachkriegszeit. Zu Altmaier muss man noch sagen, er war eine ganz, ganz wichtige Figur in der schon erwähnten Wiedergutmachung, also das Luxemburger Abkommen von 1952 mit der Jewish Claims Conference und dem Staat Israel, auch das dazugehörige dann folgende Entschädigungsgesetz. Da hat Altmaier auch auf expliziten Wunsch von Schumacher und Adenauer, muss man sagen, eine Vermittlerrolle gespielt. Er hatte eben Verbindungen zu Vertretern jüdischer Organisationen. Er hat so die ersten noch geheim gehaltenen Treffen zwischen Adenauer und den Vertretern dieser Organisationen eingefädelt und hat hier einfach so eine Art Vermittlungs- und auch Scharnierfunktion erfüllt. Und das darf man aber auch alles nicht unkritisch sehen, weil ich ja schon sagte, Schumacher bestand darauf, sozusagen einen jüdischen Abgeordneten in der Fraktion zu haben. Diese Menschen wurden auch auf eine gewisse Weise funktionalisiert. Sie galten natürlich auch in gewisser Weise als Kronzeugen, Kronzeuginnen dafür, dass die SPD in diesem Fall an Traditionslinien anknüpfen wollte. Es gab ja nun eine wirklich weit zurückliegende Verbindung zwischen Judentum und Sozialdemokratie, angefangen schon von Ferdinand Lassalle. Sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden waren in der Zeit des Kaiserreichs, in der Weimarer Republik, in der SPD aktiv gewesen, zum Teil in führender und auch maßgeblicher Rolle. Und es ging Schumacher, glaube ich, schon auch darum, auch sozusagen der Weltöffentlichkeit gegenüber zu signalisieren, dass sich gerade die SPD um, ich sage im weitesten Sinne, jüdische Themen bemühte und sich darin auch von den anderen Parteien unterschied. Aber gleichzeitig, wenn man, so Einlassungen von Schumacher hört zu diesem Themenfeld aus der frühen Nachkriegszeit, da wundert man sich manchmal schon. Es gibt so eine berühmte Pressekonferenz, da war, ich glaube, 1946 oder 47 in Großbritannien, gab eine Pressekonferenz und äußerte sich da zur Frage, wieso denn bisher so wenige jüdische Emigranten, also Überlebende, die es sozusagen rechtzeitig aus NS-Deutschland rausgeschafft hatten, wieso so wenige von denen bisher nach Deutschland zurückgekehrt seien. Und Schumacher sagte dann sowas wie, ja, also er würde das auch nicht verstehen, wieso die jetzt nicht zurückkommen würden. Also in Deutschland, es gäbe doch gar keine, Zitat, Judenfrage mehr. Also diese Vokabel verwendete er auch ziemlich unbefangen. Und er behauptete auch, dass das Problem des Antisemitismus ja jetzt sozusagen mit dem Nationalsozialismus verschwunden sei. Und in seiner Partei könne es ja sowieso keinen Antisemitismus geben. Also hier herrschte ein Blick auf dieses Thema, was wahnsinnig naiv war. Natürlich gab es noch Antisemitismus, der war natürlich zunächst mal tabuisiert in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Aber es gibt ja schon für die Jahre 1949, 50 zahlreiche Beispiele dafür, dass dieser Antisemitismus punktuell wieder an die Oberfläche schwappte, sehr, sehr sichtbar. Und gleichzeitig war das auch bei Schumacher ein ziemlich geringes Feingefühl und Taktgefühl im Zugehen auf die jüdischen Überlebenden und Emigrierten, denen signalisierte sozusagen, ja, es liegt doch jetzt nur an euch, ihr müsst doch nur wiederkommen. Hier ist ja jetzt Demokratie, der Antisemitismus ist verschwunden und dann fiel auch immer wieder dieses Stichwort, ein wirklich sehr abgegriffenes Stichwort von der sogenannten deutsch-jüdischen Symbiose, die es jetzt wieder herzustellen gelte. Also das ist von daher eine zweischneidige Sache. Die SPD war sehr klar engagiert in der Frage der Wiedergutmachung, in der Frage auch der sehr konkreten Betreuung und Hilfestellung für jüdische Überlebende und Verfolgte des Nationalsozialismus. Aber besonders viel Sensibilität legte vor allem die Parteiführung in Person von Schumacher mit diesem Team nicht an den Tag.
Als wir in der letzten Folge über Willy Brandt gesprochen haben, kam ein Buch von ihm zur Sprache, wo er geschrieben hatte, was er gerne nach dem Sieg in Deutschland sehen würde. 1946 schreibt er noch ein weiteres Buch, auch wieder für das skandinavische Publikum, Verbrecher und andere Deutsche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Buchtitel auf den ersten Blick in Deutschland gut ankam.
Keineswegs. Und dazu muss man sagen, dieses Buch ist in deutscher Übersetzung erst seit gut 10 Jahren erhältlich. Das gab es, bis es die Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung sagen hat übersetzen und publizieren lassen in Deutsch, gab es das nur in norwegischer und schwedischer Originalfassung. Aber das ist dieses Buch gab und dieser Titel, der wurde dann auch oft falsch übersetzt, das war durchaus schon in den 50er Jahren bekannt und wurde in den ja hinlänglich bekannten Diffamierungskampagnen gegen Willy Brandt, in denen er Vaterlandsverräter und uneheliches Kind und so weiter verunglimpft wurde, ja vor allem aus Kreisen der CDU, CSU, aber auch ja aus den Reihen der eigenen Partei, von innerparteilichen Konkurrenten, da kam das immer wieder zur Sprache. Und da wurde das sozusagen so dargestellt, Brandt habe ein Buch geschrieben, das die sogenannte Kollektivschuldthese im Zentrum habe. Alle Deutschen seien Verbrecher. Dabei war das tatsächlich überhaupt nicht so. Dieses Buch, was, Sie sagten es schon, Brandt, wie so viele seiner Publikationen für ein skandinavisches Publikum vor allem geschrieben hat zu dieser Zeit, schrieb dieses Buch auf Grundlage seiner ersten Nachkriegserfahrungen im besetzten Deutschland. Er kam ja dann als Presseattaché der norwegischen Militärmission zum ersten Mal wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin, und wurde dann eben auch als Berichterstatter zu den Nürnberger Prozessen geschickt, die Ende 1945 begann, also der große Hauptkriegsverbrecherprozess des alliierten Militärtribunals in Nürnberg. Und er stand unter dem Eindruck dieses Prozesses, wo es, wie gesagt, um die zentralen Figuren der NS-Führung ging. Aber er machte natürlich auch zahlreiche andere Erfahrungen mit dieser postnationalsozialistischen Gesellschaft, mit dieser unmittelbaren Nachkriegsgesellschaft. Und er war weiterhin immer noch der Auffassung, dass ein Kollektivschuldvorwurf so nicht gerechtfertigt war. Und das war übrigens ein Narrativ, das auch bei Schumacher eine sehr wichtige Rolle spielte. Die Abwehr dieses Kollektivschuldvorwurfs, der so im Grunde von den Besatzungsmächten nie erhoben worden ist. Aber es gab, und damit hatte sich Willy Brandt schon in den Kriegsjahren im Exil intensiv beschäftigt, es gab die Schriften des britischen Lord Gilbert van Sittard, der prägte den Begriff des sogenannten Van Sittardismus. Der war davon überzeugt und verbreitete diese Theorie nicht nur, also auch über Großbritannien hinaus, dass der Nationalsozialismus das Endstadium einer spezifisch deutschen Entwicklung gewesen sei und dass es sozusagen eine Art deutschen Volkscharakter gebe, der für den Nationalsozialismus besonders prädestiniert gewesen sei und nur darauf habe hinauslaufen können. Und Willy Brandt hat also schon in den Kriegsjahren immer wieder gegen diese Theorie von Van Sittard angeschrieben. Ihm war ganz wichtig, gerade im Ausland auch darüber zu informieren, dass es auch das andere Deutschland gegeben hatte, dass es eben Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegeben hatte. Das stimmt ja auch. Man muss aber sagen, dass auch Brandt einer derjenigen war, die dieses Phänomen des Widerstands in Deutschland doch stark überschätzt hat. Also quantitativ und auch qualitativ, muss man sagen. Brandt, das lässt sich in vielen seiner Schriften nachlesen, hat noch bis weit in die Kriegsjahre hinein daran geglaubt, dass doch noch in Deutschland zu einer Erhebung der Volksmassen gegen die NS-Diktatur kommen würde. Und das war, das muss man sagen, eine völlige Fehleinschätzung der Realität. Ja. Es war nun mal so, dass eine große Mehrheit der Deutschen dem Nationalsozialismus zustimmte, den Kriegszielen zustimmt, Hitler bewunderte, und es konnte zu keinem Zeitpunkt in diesen 12 Jahren NS-Diktatur davon die Rede sein, dass irgendeine Art Volkserhebung, wie Brandt das nannte, kurz bevorstand. Aber ja, er hat trotzdem dann dieses Buch geschrieben, Verbrecher und andere Deutsche, und auch da ging es eben darum, klarzumachen, hier ist eine Gesellschaft, die ist natürlich jetzt gezeichnet von diesen 12 Jahren Diktatur, aber wir müssen jetzt einen Weg finden, diese Gesellschaft zur Demokratie zu führen, sie dieses Land zurückzuführen in die Staatengemeinschaft. Auch da hatte er zum Teil noch arg naive Vorstellungen davon, muss man sagen, wie schnell das wieder gehen könnte. Da schrieb er schon 1946 davon, dass Deutschland jetzt binnen kurzer Zeit sowohl politisch als auch wirtschaftlich wieder sozusagen ein gleichberechtigtes Mitglied in einer europäischen Staatengemeinschaft werden könne und müsse. Brandts großes Ziel war damals schon eine europäische Integration. Ich hatte es schon erwähnt, weit früher als andere Teile der SPD das zu einem zentralen Punkt ihrer Politik machten. Und auch hier, ja, war sein Blick auf Deutschland und auf die, ja, allein auf die Tatsache, wie nachhaltig diese Prägungen aus 12 Jahren Nationalsozialismus und Krieg noch sein würden. Das war doch etwas naiv in dieser frühen Nachkriegszeit bei ihm.
Sie hatten vorhin dargestellt, dass mit dem Godesberger Programm ein erster Wandel in der SPD eintritt und dass man ja dann auch ab den 1960ern auch in Regierungsverantwortung kommt. Die SPD kommt somit also endgültig in Westdeutschland an. Und nun zum Abschluss die Frage, wie schaute man denn jetzt in der älteren SPD, in der erfolgreich wiedergegründeten SPD, die ja nun auch regiert oder mitregiert, auf diese Jahre der 1920er, 30er, 40er, 50er zurück? Wie bewertete man dann mit noch mehr Abstand Zusammenbruch der Weimarer Republik, NS-Widerstandszeit, Wiederaufbau und Neugründung?
Tja, wenn man die Vorstellung hat, ich sag mal, in der zur Mitte der 60er Jahre oder in den frühen 60er Jahren wäre in der SPD intensiv darüber nachgedacht und diskutiert worden, ob und inwiefern man sich falsch oder richtig verhalten hat als SPD in der späten Weimarer Republik, dann muss man sagen, diese Debatten fanden so nicht statt. Wenn diese Debatten oder diese Fragen überhaupt zum Thema wurden, dann in der Geschichtswissenschaft, da kann man, glaube ich, sagen, dass so ab den späten 60er Jahren das geradezu ein Modethema wurde, für viele Jahre über die 70er, 80er Jahre hinweg, und auch, dass das auch ein Thema wirklich heftiger Kontroversen innerhalb der Geschichtswissenschaft wurde, inwieweit wer welche Fehler gemacht hat, nicht nur in der SPD, sondern eben auch in der KPD. Hätte es einen Generalstreik geben müssen? Hätte das Hitlers Machtübernahme irgendeiner Weise verhindern können? Das waren aber vor allem Fragen, die in der Geschichtswissenschaft gestellt wurden, nicht innerhalb der Partei. Gerade in den 60er Jahren. Sie sprachen das Godesberger Programm an. Es gab auch ein Jahr vorher, 1958, schon eine Organisationsreform der Partei, wo einiges umstrukturiert wurde. Der Bundestagsfraktion kam jetzt ein sehr viel größeres Gewicht zu in der Parteistruktur, sage ich mal, als vorher. Es gab einen Generationswechsel, es setzten sich jüngere Abgeordnete so langsam durch. Auch so Leute wie Helmut Schmidt wurden ja jetzt schon neben Willy Brandt immer wichtiger innerhalb der Fraktion zum Beispiel. Es setzte ein Modernisierungsprozess innerhalb der Partei ein, auch in ihrer Außendarstellung. Willy Brandt als ein neuer Typus des Kanzlerkandidaten ab 1961, der sich ja ganz offensichtlich John F. Kennedy und amerikanischen Wahlkämpfen orientierte, auch an einem Wahlkampf, der eben auf diesen Kanzlerkandidaten zugeschnitten war. Eine SPD, die sich dadurch ganz intensiv versuchte, von der sozusagen miefigen Adenauer CDU abzugrenzen. Wir schaffen das moderne Deutschland etc. Ich will sagen, in dieser Zeit, gerade in den 60er Jahren, wurde noch viel weniger als vorher der Blick zurück in die Vergangenheit geworfen. Alle Blicke richteten sich auf die Zukunft. So war auch Brandts politische Rhetorik grundiert. Er betonte zwar immer wieder, sozusagen, wir müssen uns weiter mit der Vergangenheit auseinandersetzen, das Lernen aus der Geschichte, das wurde jetzt ein ganz wichtiger Begriff, das ist ein notwendiger Prozess, um sozusagen die Gesellschaft um sozusagen innere Heilungsprozesse voranzutreiben in der Gesellschaft, Versöhnungsprozesse. Aber alles blickte auf die Zukunft und auf ein modernes Deutschland. Ja. Und da befasste sich niemand damit, welche Fehler man 1930 bis 1933 innerhalb der SPD gemacht hatte.